Liebe Gemeinde, in Vermont, in den Vereinigten Staaten, da wurden bei einem Kernreaktor besonders hohe Mengen des radioaktiven Isotops Cäsium-137 nachgewiesen, und zwar im Boden. Im Boden, Nähe im Umfeld dieses Kernkraftwerks, der Boden dort ist verseucht. Die betroffenen Flächen sollen nun abgetragen und entsorgt werden. Der Betreiber des Kraftwerks hatte erst versucht, die hohe Konzentration auf Kernwaffentests und den Tschernobyl-Effekt zurückzuführen, aber das Gesundheitsministerium hat nachgewiesen, dass die Werte doch sehr viel höher waren und es an diesem Kernkraftwerk wohl liegt. Jetzt muss jedenfalls dieser Boden dekontaminiert werden. Auch in Europa werden Jahr für Jahr ca. 1000 Hektar Land dekontaminiert, entsorgt, gesäubert. Und nun kommen noch 2400 Quadratmeter in Pinneberg dazu, wie ich gelesen habe. In der Elmshorner Straße wird demnächst gebuddelt werden. Der Grund sind giftige Altlasten, die im nördlichen Randbereich dieser Straße schlummern. Da muss auf etwa 2400 Quadratmetern der Boden ausgetauscht werden, weil das Grundwasser akut gefährdet ist, wie der Bauamtsleiter dort sagte. Wenn der Boden nicht in Ordnung ist, kann das gefährliche, ja lebensgefährliche Auswirkungen haben. Und darauf hat schon Jesus hingewiesen, in seinem berühmten Gleichnis von der Bodenprobe. Auch da geht's um einen Boden. Doch der Boden, von dem Jesus spricht, ist noch viel sensibler als die Elmshorner Straße in Pinneberg. Dieser Boden ist viel gefährdeter. Der Boden, der Jesus interessiert, ist der Herzensboden jedes einzelnen Menschen. Das ist der Boden, der ihn vor allem interessiert. Der ist ihm wichtig. Denn an diesem Herzensboden entscheidet sich, welche Wirkung das Wort von Jesus in deinem Leben haben wird. Es entscheidet sich am Herzensboden. 6 Tage lang durften wir ja jetzt dieses Wort von Jesus auch in der Aula des Kaiser-Wilhelm-Raths-Gymnasiums ausbreiten. Es war eine besondere Freude, dies tun zu dürfen. Und wir haben viele gute Begegnungen dabei gehabt. Menschen wurden bewegt von dem, was Gottes Botschaft gesagt hat. Und jetzt am Donnerstag haben wir die Evangelisation mit Theo Lehmann dann abgeschlossen. Viele aus unserer Gemeinde haben in dieser Evangelisation intensiv mitgearbeitet. Viele haben die zupackenden Vorträge von Theo Lehmann gehört. Einige haben sich zum ersten Mal in ihrem Leben offen zu Jesus bekannt. Und wir dürfen gespannt sein. Wir dürfen gespannt sein, welche Nachwirkungen und welche Spätfolgen diese Evangelisation darüber hinaus noch haben wird. Und wir dürfen nicht nur gespannt sein, sondern wir dürfen auch dafür beten. Manche Frucht dieser Tage werden wir wahrscheinlich erst in der Ewigkeit zu sehen bekommen. Wenn dann vielleicht jemand auf uns zukommt und sagt, weißt du noch damals im Februar 2011 im Kaiser-Wilhelm-Raths-Gymnasium, da hat mich Gottes Evangelium zum ersten Mal getroffen. Da habe ich zum ersten Mal geahnt, was es bedeutet, in die Hölle kommen zu können, verloren zu sein auf ewig. Und das war der Anstoß. Und dieser Anstoß hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Er hat mir keinen Frieden mehr gelassen, bis ich dahin gekommen bin, dass ich mich gebeugt habe vor Jesus und mein Leben an ihn ausgeliefert. Als alles abgebaut war, als alle Bücher verpackt waren, am Donnerstagabend haben wir uns mit den Mitarbeitern, die noch so lange ausgehalten hatten, so macht Theo Lehmann das immer, dann noch einmal in der Aula versammelt, auf der Bühne dort, wo gepredigt worden war, wo gesungen worden war, und haben noch einmal zusammen gebetet, haben Gott noch mal diese Evangelisation gewissermaßen zurückgelegt in seine Hände und ihm gedankt für alles, was er geschenkt hat. Und einer hat dann auch gebetet, Herr, ich bitte dich besonders für diejenigen, die den Stachel des Evangeliums in ihrem Herzen gespürt haben, aber die sich noch nicht zu dir gekehrt haben, sei es dadurch, dass sie nach vorne gekommen sind, sei es dadurch, dass sie in der Stille zu dir gebetet haben, sondern die das noch vor sich herschieben. Herr, die irgendwo getroffen sind, aber den Schritt noch nicht gewagt haben. Ich bitte dich ganz besonders für die, dass die auch den Weg zu dir noch finden. Und das soll unser aller Gebet sein, auch in der nächsten Zeit. Und heute wollen wir als Gemeinde gewissermaßen diese Evangelisationswoche abschließen und uns von Jesus noch einmal erklären lassen, wie Gottes Botschaft, wie Gottes Wort wirkt. Was eigentlich passiert, wenn das Evangelium ausgebreitet wird. Warum es bei dem einen bestimmte Wirkungen hat und bei dem anderen ganz andere Wirkungen. Wie das kommen kann. Und ich denke, es ist für jeden von uns gut, dass er sich auch persönlich Rechenschaft darüber geben kann und Klarheit darüber bekommen kann, welche Wirkung hat das Evangelium von Jesus eigentlich bisher in meinem Herzen gehabt, in meinem Leben. Machen wir also auch die Bodenprobe. In dieser Geschichte vergleicht Jesus sich selbst mit einem Sämann. Es ging ein Sämann auszusehen. Und der Same ist das Wort Gottes, das ausgestreut wird, so wie wir das in der vergangenen Woche miteinander und mit Theo Lehmann tun konnten. Und Sie haben diesen Text vor sich, Lukas 8, die Verse 4 bis 15. Entschuldigung. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, zu Jesus also, redete er zu ihnen in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel unter die Dornen und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeutete. Er aber sprach zu ihnen, euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Und danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen oder von ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und nicht selig werden. Die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Als der Herr Jesus dieses Gleichnis sagt, befindet er sich auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Lukas berichtet, dass die Menschen in Scharen aus den Städten zu ihm herauslaufen, um Jesus zu sehen und zu hören. Und von Matthäus erfahren wir noch, dass Jesus sich angesichts der Massen extra in ein Boot setzt, ein paar Meter weiter vom Ufer sich entfernt, sodass ihn alle gut sehen und verstehen können. Und das Wasser trägt den Schall ans Ufer, sodass er gut verständlich ist. Es hat quasi einen Verstärkereffekt. Wenn Jesus gewollt hätte, wäre es für ihn jetzt ein leichtes gewesen, die Leute in so ein stimmungsvolles Wir-Gefühl hineinzuschaukeln. Wir gehören alle zusammen, wir sind die Jesus-Bewegung. Aber was macht Jesus? Ausgerechnet in dieser Situation, erzählt er dieses ernste Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ich weiß nicht, wie viele dort am Ufer gleich gemerkt haben, wie brisant dieses Gleichnis eigentlich ist. Das klang ja zunächst ganz, ganz vertraut und ganz harmlos. Man kannte das aus der alltäglichen Landwirtschaft. Israel war Agrarland, Weizen und Gerste wurden angebaut mit hohen wirtschaftlichen Gewinnen. Diese vier Bodentypen in Vers 5, der Trampelpfad oder der Weg neben dem Acker, auf den dieser Same fällt. Und dann dieses zweite in Vers 6, einiges fiel auf den Fels. Das meint nicht direkt auf den Fels, sondern das war ein steiniger Untergrund, nur wenig Erde darüber, so dass es nur eine ganz dünne Erdschicht gab und keine richtige Wurzel da war, weil es keine Feuchtigkeit gab und auch keine entsprechenden Mineralien, die das versorgen konnten. Dann dieser Dornenacker. Stachelpflanzen nisteten sich oft ein mitten im Feld. Es war ganz schwierig, die herauszutrennen. Die gingen gemeinsam mit dem Weizen auf und verdarben oft die Ernte, erstickten sie. Ja, und dann schließlich das gute Land. Jesus erinnert an diese ganz natürlichen Zustände. Und dann wird er plötzlich lauter in Vers 8. Da heißt es, er rief, wer Ohren hat zu hören, der höre. Warum ruft Jesus? Weil er merkt, dass viele nicht hören wollen. Es ist so, als ob er sagen wollte, Leute, passt auf, dass ihr die Spitze, die in dieser Geschichte steckt, nicht überhört. Dass ihr das nicht überseht. Und dann ist das Gleichnis zu Ende. Und später, als sie wieder unter sich sind, Jesus und die Jünger, der fragen die Jünger ihn, sag mal, was hast du mit dem Gleichnis eigentlich sagen wollen? Was hast du eigentlich gemeint? Warum erzählst du den Leuten solche Geschichten, die sie doch nicht vollständig verstehen können? Und daraufhin hat Jesus ihnen dann diese seltsamen Sätze gesagt, die kann man noch so oft lesen. Man versteht sie erstmal einfach nicht. Man denkt doch immer, Gleichnisse sind von Jesus dazu da, um Dinge klarer zu machen, um Dinge einfacher zu machen. Aber hier scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. Es fragten ihn aber, Vers 9, seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeutete. Er aber sprach, euch ist es gegeben, also euch, den Jüngern, die bei mir sind, ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Was soll das? Jesus zieht mit diesen Gleichnissen eine Trennlinie zwischen drinnen und draußen. Er sagt zu seinen Jüngern, Leute, ihr versteht es, worum es bei meiner Predigt geht. Aber den anderen bleibt dieses rätselhafte Gleichnis. Auch um sie aufzurütteln. Es ist einerseits schon ein Zeichen des Gerichtes, dass Jesus dem, der nicht hören will, auch nichts zu sagen hat. Aber andererseits ist es auch ein verzweifelter Ruf. Leute, merkt doch bitte, dass ihr jetzt nachfragen müsst. Kommt doch dazu. Lasst euch doch rufen. Lasst doch einladen. Lasst euch doch gewinnen. Wer Ohren hat zu hören, der höre doch jetzt bitte. Verstehen Sie, es ist dieses beides. Es ist einerseits die Markierung einer Grenze und ein Hinweis auf den Ernst, dem einer sich aussetzt, wenn er Jesus nicht hören will. Und es ist andererseits eine ganz intensive Einladung. Nun komm doch, nun lass dich doch rufen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Nun hör doch bitte noch mal hin. Und frag nach. Und prüf es genauer. Jesus redet nicht endlos. Die Masse der Zuschauer, die Jesus nicht nachfolgen will, bekommt ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch rätselhafte Gleichnisse zu hören. Aber jeder Einzelne aus dieser Masse, der mehr wissen will, der irgendwo in seinem Herzen angestoßen ist, dem die Sache keine Ruhe lässt, den lädt Jesus ein, um den wirbt Jesus und dem ruft er zu, wer Ohren hat zu hören, der höre. Nun hör doch du auch endlich hin. Und lass dich rufen. Die Aufnahmeliste bei Jesus ist noch nicht geschlossen. Dieses Gleichnis ist Gericht und Weckruf in einem. Einerseits bricht Jesus das Gleichnis hier ab. Andererseits ruft er noch eine letzte Warnung, aber zugleich auch eine letzte Einladung in die Menge hinein. Das geschieht in diesem Gleichnis. Ein Lockruf, eine liebevolle Einladung, doch in letzter Minute noch näher an Jesus heranzutreten. Endlich den Kontakt zu ihm zu suchen, nicht mehr lange außen vor stehen zu bleiben, nicht mehr nur vordergründig auf Jesus zu hören, nach dem Motto zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, sondern echtes, inneres, intensives, waches, änderungswilliges Hören auf Jesus. Dazu lädt er uns ein. Ich weiß nicht, geht Ihnen wahrscheinlich manchmal auch so wie mir, wenn ich an einem Projekt dran bin, dann kann es passieren, dass meine Frau mich anspricht und ich sage ja, ja. Und sie spricht mich nochmal an und sage nochmal ja. Und dann sagt sie irgendwann, du hörst mir doch gar nicht zu. Was habe ich denn gesagt? Manchmal bin ich so genial, dass ich das dann doch noch weiß, obwohl ich nicht richtig zugehört habe. Aber ich muss zugeben, es ging doch relativ an mir vorbei. Ich war dann körperlich da, aber nicht wirklich geistig. Zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Und so sollen wir nicht auf Jesus hören. So machen es manche Menschen aber. Sie haben sich irgendwie so dran gewöhnt, dass das Wort von Jesus um sie herum erklingt und dann geht es zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Es bleibt nicht haften. Es verändert nichts. Und es löst nichts auf. Man hat sich einfach dran gewöhnt. Aber nur wer die Bereitschaft hat, sich von Jesus etwas sagen zu lassen, nur der wird ihn auch wirklich hören und verstehen. Nur der. Sonst wird das alles an ihm vorbeirauschen. Sie können 15 Jahre Theologie studieren. Aber wenn Sie nicht bereit sind, auf Jesus zu hören, werden Sie das Entscheidende niemals kapieren. Zum Beweis verweise ich auf eine in Deutschland ziemlich bekannte Theologieprofessorin, Eta Linnemann. Die hat das in Bezug auf ihre eigene Karriere zugegeben. Die hatte so ziemlich alles erreicht, was man in dem Fach erreichen konnte. Eine Professur, Rang und Namen, akademische Ehren, zuletzt in Marburg. Aber sie sagt, ich habe meine Theologie getrieben, ohne persönlich an Jesus zu glauben, ohne wirklich auf Jesus zu hören. Und mit der Zeit merkt diese Frau, wie leer sie bei all dem innerlich bleibt. Sie merkt, dass ihr ihre ganze Theologie für ihr Leben überhaupt nichts nützt, nichts. Und sie schreibt, diese innere Leere führte mich in eine tiefe Frustration. Ich versuchte mich zu betäuben. Ich landete schließlich im Alkohol und konnte mir nicht mehr helfen. Und schließlich, sagt sie, führte Gott mich zu lebendigen Christen, die Jesus als ihren Herrn kennen. Das war Anfang der 80er Jahre. Und angestoßen durch diese Christen traf dann, so bekennt die Theologieprofessorin später, traf ich die Entscheidung, mein Leben unter Gottes Leitung zu stellen. Und da fing ich erst an, die Bibel richtig zu verstehen. Da begann ich erst wirklich zu hören. Da begriff ich, dass es Jesus war, der hier ganz persönlich zu mir redete. Und sie schreibt, schlagartig wurde mir klar, dass ich für meine Studenten bisher ein blinder Blindenleiter gewesen war. Und ich tat Buße darüber. Und sie hat dann auch geschrieben, dass die Leute ihre alten Werke, das waren teilweise sehr renommierte theologische Bestseller, zum Beispiel ihr Buch über die Gleichnisse, ausgerechnet ihr Buch über die Gleichnisse, dass sie das auf den Müll schmeißen sollten, hat sie den Leuten später geraten. Ihre alten Bücher sollten bitteschön nicht mehr gelesen werden. Sie hat sich dafür geschämt. Und sie hat gesagt, jetzt erst verstehe ich, wer Jesus ist. Jetzt erst habe ich ihn kennengelernt. Nur wer bereit ist, sich von Jesus etwas sagen zu lassen, wird Jesus auch verstehen. Und das gilt sogar für eine Theologieprofessorin. Und andererseits, sie können ohne große Vorbildung sein. Vielleicht haben sie nicht mal eine Großmutter gehabt, die ihnen biblische Geschichten erzählte. Aber wenn sie bereit sind, auf Jesus zu hören, wenn sie von ihm lernen wollen, wenn sie bereit sind, ihm zu vertrauen, wenn sie demütig zu ihm kommen und sagen, Herr, ich brauche dich, Herr, lehre du mich, dann wird er ihnen das Verständnis seines Wortes selber aufschließen. Das ist das große Wunder. So wie Jesus das den Jüngern aufgeschlossen hat. Und hier in diesem Gleichnis wird dann deutlich, es kommt auf den Boden an, also auf den Acker, in den der Same hineinfällt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet schlicht und einfach, welcher Bodentyp von diesen vier Möglichkeiten bin ich denn? Vier verschiedene Bodentypen, vier verschiedene Ergebnisse sehen wir hier. Der Sämann ist immer derselbe, Jesus, beziehungsweise seine Boten. Der Samen ist der gleiche, nämlich das Wort Gottes. Und es ist genauso wie heute. Sie hören alle dieselbe Predigt. Ihnen wird allen dasselbe Wort Gottes ausgelegt. Und doch kann es bei Einzelnen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen und Reaktionen führen. Das haben wir auch in der vergangenen Woche der Evangelisation gemerkt, welche unterschiedlichen Reaktionen die Verkündigung des Evangeliums auslösen kann. Weil es auf den Boden ankommt, auf den Ackerboden ihres Herzens. Und Jesus nennt nun vier verschiedene Möglichkeiten. Und bei diesen vier Möglichkeiten handelt es sich um vier verschiedene Menschen, die alle Gottes Wort hören, die alle gewissermaßen unter dem Dach einer Kirche sitzen, wenn man so will, die scheinbar alle in einem Boot sitzen, aber bei denen es doch völlig unterschiedlich ausgeht, was beim Hören des Wortes Gottes herauskommt. Im ersten Fall kommt der Same nicht mal zum Keimen. Er fällt auf den Weg neben den Acker. Dieser Weg ist hart, vielleicht sogar asphaltiert. Und man fragt sich natürlich, wie soll hier bitteschön ein Samenkorn keimen? Der Bodentyp A ist erstens also das geschlossene Herz. Das geschlossene Herz. Die Menschen, die Jesus da meint, haben Gott gegenüber ein geschlossenes, ein verschlossenes Herz. Das Wort kommt gar nicht rein. Es greift gar nicht. Und so hat der Teufel leichtes Spiel, den Samen des Wortes Gottes wieder wegzunehmen. Das geschlossene Herz, Jesus vergleicht es mit einem harten Weg. Der Same fällt auf den Weg, wo der Boden zu fest und zu hart ist, als dass Gottes Wort Frucht bringen würde. Harter Weg. Das Alte Testament spricht von einem harten Nacken, von Halsstarrigkeit. Davon, dass wir Menschen von Natur aus stur sind gegen Gott. Hart und stur. Und unser Herz bleibt verschlossen. Und im Neuen Testament hat Jesus das mal zu einer ganzen Gemeinde gesagt. Er hat gesagt, siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Aber sie ist geschlossen, deine Tür. Und so sagt es Jesus auch zu einzelnen Menschen. Siehe, ich stehe vor deiner Tür, ich klopfe an, aber dein Herz ist geschlossen. Vielleicht haben diese Menschen Gottes Wort schon oft gehört, möglicherweise von Kindheit an, möglicherweise im Konfirmandenunterricht. Aber es ist, wie ich das vorhin erklärte, zum einen Ohr rein, zum anderen wieder rausgegangen. Es ist nicht eingesickert. Es ist abgeprallt, wie der Regen an einem Ostfriesenerz. Es gab kaum existenzielles Interesse daran. Keine Veränderung im Leben. Das Herz bleibt dicht. Es prallt alles an ihnen ab. Manche sind immun geworden gegenüber Gottes Samen. Das heißt, völlig unempfänglich für das Wort Gottes. Und da hat der Teufel natürlich leichtes Spiel. Hier steht in Vers 12, die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen. Man kann eigentlich übersetzen, er nimmt es von ihrem Herzen. Denn es ist gar nicht richtig reingekommen ins Herz. Apo steht da als Präposition im Griechischen. Er nimmt es von ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und in der Folge dann eben auch nicht selig werden, nicht in den Himmel kommen, nicht gerettet werden, das Ziel ihres Lebens verfehlen und in der Verdammnis enden. Manche sind immun geworden gegenüber Gott. Sie haben ein geschlossenes Herz. Sie können die größte Bußpredigt hören und es bewegt sie gar nicht mehr. Sie zeigen nicht die leiseste Reue für die Schuld, die ihnen Gottes Wort eigentlich aufdecken müsste. Sie haben gar kein Gefühl von Schuld vor einem heiligen Gott. Ihr Gewissen schlägt nicht mehr aus. Sie scheinen völlig zufrieden mit sich selbst zu sein. Sie scheinen ganz in sich selbst zu ruhen. Selbstgenügsam, selbstgerecht, selbstzufrieden. So sind sie. Sie haben gar kein Bedürfnis nach Gottes Heil. Ich erinnere mich noch an eine ehemalige Konfirmandin in unserer ersten Pfarrstelle. Sie war einige Zeit vorher konfirmiert worden. Und dann sprach eine Christin sie Wochen später wieder an. Na, wie ist es denn? Willst du nicht mal zum Jugendkreis kommen, dass wir zusammen Bibel lesen können? Und da sagte sie, ach, wissen Sie, ich brauche Gott nicht mehr. Und Bibel lesen auch nicht. Ich habe das jetzt seit einiger Zeit sein gelassen und mir ist nichts passiert. Mir geht's genauso gut. Ich brauche es nicht. Ein hartes Herz, ein geschlossenes Herz, schon bei jungen Menschen kann es das geben. Der Same fällt auf den Weg, er kann nicht einsickern, das Herz bleibt geschlossen, Gottes Wort wird nicht aufgenommen. Und die tragische Folge ist, dass der Same zertreten wird und weggenommen. Der Teufel, wie gesagt, hat leichtes Spiel. Ein Same, der so offen daliegt, ist den Attacken des Teufels hilflos ausgeliefert. Und dann kommt er und nimmt es weg und fängt den Menschen in seiner Feigheit und in seiner Menschenfurcht. Und den anderen fängt er in seinem Stolz und beim nächsten sät er noch weitere Zweifel und beim dritten Vorurteile und den anderen fängt er durch seine Trägheit und Bequemlichkeit oder durch falsche Freunde oder durch Ablenkung. Der Teufel hat 1000 Möglichkeiten, diesen Samen des Wortes Gottes einfach wegzunehmen. Und dann ist das geistliche Leben vorbei. Es sei denn, Gott ist gnädig und gibt noch einmal eine neue Chance. Macht noch einmal einen neuen Anlauf, um diesen Menschen zu rufen, zu verunsichern, aufzurütteln, zu gewinnen. Es kann jedenfalls so kein Glaube entstehen, das Herz geschlossen. Und dann kommen wir zur nächsten Bodenprobe. Beim zweiten Acker sieht es zunächst etwas besser aus. Bodentyp B ist das gerührte Herz. Bodentyp A war das geschlossene Herz, Bodentyp B ist das gerührte Herz. Jesus vergleicht es mit einem steinigen Acker auf dem steinigen Boden, nur eine dünne Erdschicht, darunter ist es felsig. Und die Folge ist, dass der Same keine Wurzeln schlagen kann. Er kann nicht wirklich tief eindringen. Er kann nicht greifen. Er geht schnell auf, da scheint Leben zu sprießen, aber weil er keine Wurzeln hat, kriegt er kein Wasser, wird nicht versorgt mit Mineralien. Und geht ganz schnell wieder ein. Und zu diesem steinigen Boden gehört eben das gerührte Herz. Rührung ist ja an sich nichts Schlechtes. Rührung kann auch ein Schritt dazu sein, dass jemand sich Gedanken macht, dass jemand der Sache nachgeht, dass jemand sich bewegen lässt. Aber Rührung allein hilft noch nicht weiter. Mancher hat nah am Wasser gebaut, wie wir sagen. Und der ist mal bewegt von der schönen Musik und einigen Gedanken, die sein Herz so ein wenig anpacken. Aber solche Rührung ist dann auch schnell wieder verflogen. Und wenn es nur bei der Rührung bleibt, genügt es nicht, schlägt der Glaube keine Wurzel. Es ist eher ein Gefühlsausbruch, es ist eine schnelle Begeisterung. Man sagte vielleicht, ach, Jesus hat mich glücklich gemacht oder diese spirituelle Atmosphäre hat mich so bewegt und endlich bekomme ich mal ein bisschen Nahrung für meine Seele und das stillt so meine Bedürfnisse nach Frieden und zur Ruhe kommen. Aber dann kommt nichts mehr. Der Glaube ist nur ein religiöses Erlebnis, das zur Verschönerung des Lebens beiträgt, ein wenig, aber unverbindlich. Und dieses religiöse Erlebnis darf mich bitteschön nichts kosten. Es darf keinen Preis erfordern. Das ist ein Glaube ohne Gehorsam. Ein Glaube ohne die Hingabe meines Willens an Jesus. Ein Glaube ohne wirkliche Nachfolge. Helmut Thielicke der Theologe hat diesen steinigen Acker einmal so beschrieben. Er hat gesagt, bei alledem braucht man nicht zu sterben. Man braucht keine Buße zu tun. Man braucht nur ein paar sogenannte christliche Grundsätze zu praktizieren. Das kostet wenig und krempelt einen auch nicht um. Das alles schlägt einem keine Wunden. Und weil wir keine Wunden haben, schreien wir auch nicht nach dem göttlichen Arzt. Und darum bleibt in unserem Leben alles beim Alten. Das gerührte Herz. Wenn es dran wäre, mich zu Jesus zu bekennen vor anderen, dann halte ich lieber den Mund. Und wenn ich vor der Frage stehe, Samstag bis 3 Uhr morgens ins Kino zu gehen oder am Sonntag früh zum Gottesdienst, dann entscheide ich mich natürlich fürs Kino und gegen den Gottesdienst. Das gerührte Herz, das will Jesus vielleicht noch als Retter. Das will von Jesus noch ein Stück Beruhigung und Frieden bekommen, aber es will Jesus nicht als Herrn anerkennen. Das gerührte Herz will gerührt werden, aber nicht verändert werden. Und es will nicht zur Verbindlichkeit gerufen werden. Corrie ten Boom, die niederländische Christin, hat einmal gesagt, ich wollte zwar, dass Jesus mein König ist, aber Ministerpräsident wollte ich lieber selbst bleiben. Wir haben ja Gäste aus den Niederlanden hier, die wissen, dass der König dort nicht viel zu sagen hat. Der Ministerpräsident, weiß ich nicht, wie viel der zu sagen hat dort, aber Corrie ten Boom meinte das. Jesus sollte schon mein König sein. Jesus sollte so ein wenig die Galionsfigur meines Lebens werden. Aber bitteschön, nicht der Ministerpräsident mit der Richtlinienkompetenz. Wo der Same auf dieses felsige Land fällt, wo Gottes Wort nicht mehr auslöst als Rührung, da produziert es ein seichtes Christsein, ohne Tiefgang, ohne Abkehr vom alten Leben, ohne den Hunger nach Gerechtigkeit, ohne den Hunger nach Gottes Gerechtigkeit, ihm wirklich zu dienen und auch ohne Demut. Dieser Same ging genauso schnell ein, wie er aufgegangen war. Das war die Tragik. Der Same ging genauso schnell ein, wie er aufgegangen war. Und dann steht hier in Vers 13 am Ende, sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie. In dem Sinne scheinen sie zu glauben. Und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab, kehren sie allen dem Rücken. Anfechtung, das heißt, wenn es Schwierigkeiten gibt wegen ihres Glaubens, wenn sie deshalb Widerstand erfahren, wenn sie merken, der Glaube an Jesus kostet auch etwas, so wie Theo Lehmann das immer wieder deutlich gesagt hat, dann reicht's ihnen. Und dann sagen sie, nein, also so ernst wollen wir es dann nun auch nicht nehmen. Wenn das losgeht mit dem Problem, wenn das losgeht mit dem Widerstand, der kommt, und wenn der Glaube dann keine Wurzeln hat, das heißt, wenn die Beziehung zu Jesus dann nicht echt ist, wenn er nicht wirklich mein Herr ist, dem mein Herz gehört, und der mir wirklich alles bedeutet, dann fallen diese Leute ganz schnell wieder ab. Wenn andere mich verspotten wegen meines Glaubens, wenn andere mich kritisieren wegen meines Glaubens, wenn vielleicht die Eltern mich bremsen und sagen, nun übertreib's mal nicht so mit deiner Religion, wenn der Druck groß wird, Kompromisse einzugehen und wenn der Beruf mich fordert und alles andere in den Hintergrund drängt. Manche sind erst Feuer und Flamme für Jesus und dann lernen sie ihn besser kennen. Und dann merken sie, Mensch, da sind Dinge in meinem Leben, die will er nicht. Dass ich Steuerbetrug mache, das will er nicht. Dass ich lüge, das will er nicht. Dass ich einen Seitensprung gemacht habe, das will er nicht. Dass ich im Ungehorsam bin, das will er nicht. Und dann ist vielen der Preis zu hoch und sie lassen die Sache mit Jesus dann doch wieder sein. Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass jede schnelle Bekehrung eine oberflächliche Bekehrung ist. Das sage ich überhaupt nicht. Es gibt schnelle Bekehrungen, die sind ganz echt und voller Tiefgang. Nehmen Sie zum Beispiel die Lydia in der Apostelgeschichte. Die hat sich auch schnell bekehrt. Die war schnell entschlossen und sie wusste genau, was sie tat. Und es hat durchgetragen. Es hat durchgetragen. Entscheidend ist nicht, ob schnell oder langsam. Gott hat mit jedem Menschen seine eigene Geschichte. Gott führt jeden Menschen auf einem ganz speziellen eigenen Weg zu sich. Das ist das Wunder, was Gott in unserem Leben wirken will. Das ist wahr. Entscheidend ist nicht, ob langsam oder schnell, sondern dass Gottes Wort bei uns Wurzeln schlägt. Darum geht es. Und dass es uns echt und nachhaltig verändert. Und deswegen singen wir auch, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Das ist genau dieses Gleichnis, was wir in dem Lied besingen. Dass dein Wort bei uns Wurzeln schlägt und dass sein Geist bei uns Früchte trägt. Darum geht es. Ich erinnere mich noch genau an einen jungen Mann aus unserem Jugendkreis, den wir vor Jahrzehnten, ich glaube, es ist 25 Jahre her, in Hannover aufgebaut haben mit einigen zusammen. Und der nahm das Wort nicht gleich mit Freuden auf. Der fragte sehr genau nach. Die Schulfreunde hatten ihn mitgebracht, ihn mitgeschleppt teilweise. Und er stand dem allen sehr kritisch gegenüber und hatte viele, viele Fragen und hat sie auch gestellt und hat damit nicht hinter dem Berg gehalten. Aber dann merkte er, Jesus ist stärker als meine Widerstände. Und dann hat er sich zu Jesus bekehrt. Dann hat er seine Schuld vor Jesus bekannt und hat ihn gebeten, die Herrschaft in seinem Leben zu übernehmen. Das war ein ganz bewusster Schritt und die Anfechtung ließ nicht lange auf sich warten. Die Eltern sagten, was ist mit unserem Jungen los? Der sitzt plötzlich in seinem Zimmer und liest Bibel und steht früh auf, um stille Zeit zu machen. Das war denen unheimlich. Und dass plötzlich auch der Sohn anfing, seinen Eltern unbequeme Fragen zu stellen, das war denen völlig fremd und unheimlich. Und sie haben alles Mögliche getan, um Druck auf diesen Jungen auszuüben, um auch Druck zu machen und sich zu beschweren über diese Jugendgruppe. Das sei ja eine halbe Sekte, wenn da solche Leute rauskämen wie ihr Sohn. Es gab Anfechtungen, aber er hat durchgehalten. Das Ganze liegt mehr als 25 Jahre zurück. Neulich traf ich seinen Schwiegervater. Und ich fragte, na, wie geht's, Thomas? Ja, dachte er, der ist dabei. Die engagieren sich sehr in der Gemeinde. Er tut treu seinen Dienst für Jesus. 25 Jahre hat es gehalten. Es hat Wurzeln geschlagen gegen alle Anfechtungen und gegen alle Widerstände. Und genau diese Wurzeln fehlen in dem Fall von Vers 13. Die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Welcher Ackerboden sind sie? Haben sie ein geschlossenes Herz? Haben sie ein gerührtes Herz und nur ein gerührtes Herz? Oder gleichen sie eher dem Bodentyp C? Bodentyp C ist das gespaltene Herz. Jesus vergleicht dieses gespaltene Herz mit einem dornigen Feld. Mit einem dornigen Feld. Der Boden ist gar nicht so schlecht, aber er ist nicht mehr so ganz sauber. Und als der gute Weizensame draufkommt, Gottes Wort, ist schon ein anderer Same da, nämlich der Dornensamen. Es fiel unter die Dornen. Es wird vermischt. Und zunächst scheint das gar nicht zu stören. Der Weizensame geht ja auf, aber der Dornenstrauch geht mit auf. Das wächst da beides nebeneinander her, miteinander. Der Weizensame kann sogar Ähren entwickeln, aber schließlich, Sie wissen, was passiert, schließlich wird der Weizensame doch von den Dornen erstickt. Sie halten die Sonne ab, sie nehmen die Mineralstoffe weg und sie sorgen dafür, dass es keine Frucht gibt. Der Weizen verdirbt. Und so beschreibt das Jesus hier in Vers 14. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken. Und jetzt schauen Sie mal, worunter die ersticken. Unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens. Erstaunlich. Man kann also auch unter den Freuden des Lebens ersticken. Und sie bringen keine Frucht, steht hier. Sie bringen keine Frucht. Es bleiben auf diesem Acker guter Samen und Dornensamen miteinander vermischt. Und zu diesem dornigen Acker gehört also das geteilte, das gespaltene Herz. Dieser Mensch, der will schon ernsthaft Christ sein, aber er will seine alten Bindungen nicht kappen. Dieser Mensch will schon mit Jesus leben, aber er will selber bestimmen, wie weit Jesus ihm hineinreden darf in sein Leben und wie weit nicht. Und so wächst der Dornensamen mit auf. Der Dornensamen, dass er sich unheimlich viel Sorgen um sein Ansehen bei den Leuten macht. Der Dornensamen seiner Karriere, die ihm über alles geht. Der Dornensamen seiner Hobbys, die ihm den größten Teil seiner Zeit rauben. Der Dornensamen seiner Bequemlichkeit. Der Dornensamen eines bestimmten Lebensstandards, den er nun mal braucht und den er nun mal pflegen will. Und dafür opfert er dann fast alles andere. Aus dem gespaltenen Herzen wird der Dornensamen nicht rausgeschnitten. Das ist so wie der Bauer, der das dornige Gestrüpp drin lässt. Und die Haltung dieses Menschen mit dem gespaltenen Herzen ist die Haltung des sowohl als auch. Das ist das Glaubensbekenntnis des gespaltenen Herzens. Es sagt immer wieder sowohl als auch. Sowohl Jesus als auch der Dornensame. Der Glaube, ja, der ist schon wichtig, aber die weltlichen Dinge sollen auch auf keinen Fall zu kurz kommen. Da werden keine Abstriche gemacht. Wir wollen ja nicht fanatisch werden. Wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Wir wollen ja mal hier nüchtern bleiben, ja? Und dann sind da die Sorgen, der Reichtum. Bei manchen ist es auch die Armut, die ihn so fesselt in seinen Gedanken, dass er gar nichts anderes mehr denken kann. Aber eben auch die Freuden. Das, was ihn begeistert. Das, wofür er sich ereifern kann. Wenn Jesus nicht Herr in meinem Leben ist, dann wird selbst die Freude zum Gift. Und dagegen, wenn Jesus der Herr in meinem Leben ist, dann wächst selbst aus den Sorgen noch Segen. Das ist das Gute. Wenn Jesus der Herr ist, dann werden selbst die Sorgen noch zum Segen. Aber wenn Jesus nicht der Herr ist, dann wird sogar die Freude zum Gift. Das heißt ja nicht, dass Jesus uns keine Freude gönnt. Jesus gönnt uns auch viel Freude an vielen schönen Dingen in dieser Welt. Das ist ja seine Schöpfung, die schenkt er uns ja, das ermöglicht er uns ja. Wir dürfen uns an so vielen schönen Dingen auch in dieser Welt freuen, auch an schönem Essen und an netten Begegnungen und an guter Musik und vielleicht auch an einem schönen Fußballspiel. Das ist so viel, das will uns ja, der Herr will uns ja nicht sozusagen ein mausgraues Leben im dunklen Kellerloch bescheren. Die Frage ist nur, ist das Dornensamen? Ist das etwas, was wir an die Stelle von Jesus setzen wollen manchmal? Oder steht das auch unter seiner Herrschaft? Ist das in Dankbarkeit vor ihm genossen, ja oder nein? Wenn nicht, dann ist es Gift. Dann kann auch selbst Freuden des Lebens zu Dornensamen werden. Ja, auch dem gespaltenen Herzen ist Jesus schon irgendwie wichtig. Aber der Besitz ist genauso wichtig. Und die eigene Ruhe ist genauso wichtig und das Prestige ist genauso wichtig und das Hobbyleben ist genauso wichtig und das ungestörte Privatleben ist auch genauso wichtig. Und das muss dann eben alles irgendwie miteinander ausgeglichen werden. Da muss Jesus sich eben damit abfinden, dass er da nicht die einzige Hauptrolle in meinem Leben spielt. Das muss er ja wohl verstehen. Er kennt ja meine Situation. Und wissen Sie, wenn das so läuft, dass auf einem Ackerfeld Gottes Wort und der Dornensamen gewissermaßen gleichberechtigt miteinander aufwachsen, dann stirbt der Glaube. Dann stirbt der Glaube irgendwann den Erstickungstod. Das macht Jesus in diesem Gleichnis mit brutalst möglicher Klarheit deutlich. Man könnte sagen, die Dornen schnüren dem Getreide die Luft ab. Es ist dauerhaft keine Koexistenz möglich. Wer sagt sowohl als auch gegenüber Gott, der sagt letztlich nein. Denn im Zweifelsfalle wird der Dornensamen den Vorrang haben. Im Zweifelsfalle wird der Dornensamen mit seiner zerstörerischen Kraft sich durchsetzen. Die Bodenprobe ist fast abgeschlossen. Und wenn wir uns diese drei Felder A, B und C ansehen, tja, dann kommt es im Ergebnis aufs Gleiche raus. Ob dein Herz geschlossen ist, oder nur gerührt und nicht mehr? Oder gespalten? Es gibt keine Frucht für Jesus. Es gibt keine wirkliche Veränderung deines Herzens durch ihn. Aber dann gibt's da noch diesen letzten Ackerboden, das gute Land. Der Bodentyp D. Ja, wie soll man dieses Herz eigentlich nennen? Schauen wir den letzten Vers an. In diesem Text, Vers 15. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Was ist das für ein Herz? Bodentyp D. Wer die Bibel kennt, der weiß ja, kein Herzensboden ist von Natur aus gut. Das gibt's ja gar nicht. Kein Herzensboden ist von Natur aus gut. Und als Jesus das erzählt vom See Genezareth aus, da hat er den Blick auf die Golanhöhen. Und auch diese Golanhöhen wurden ja erst nach und nach fruchtbar gemacht. Die waren ja nicht von Anfang an grünend und blühend. Die waren nicht ursprünglich guter Boden. Das war steinig, das war hart, das war unfruchtbar. Aber so nach und nach wurde dieser Boden dort verändert. Kein Mensch, kein einziger Mensch hat von seiner persönlichen, natürlichen Veranlagung her ein gutes Herz. Das sagt die Bibel äußerst deutlich. Da ist keiner da, der Gutes tue, weil keiner da ist, der eine gute Gesinnung hat. Auch nicht einer. Ja, wo soll dann bitte schön dieses gute Herz herkommen? Gibt's diesen vierten Ackerboden vielleicht gar nicht? Fällt das weg? Mit dem feinen, guten Herzen, da meint Jesus also nicht unsere Gutherzigkeit. Denn der Normalfall sieht so aus, wie Bruder Donner uns das vorgelesen hat in Matthäus 15. Das Herz ist böse. Aus dem Herzen kommen schmutzige Gedanken. Aus dem Herzen kommt das, was Leid anrichtet und Trauer und Gemeinheit und Unglauben und Zerwürfnis und Sorge. Das kommt aus dem kaputten Herzen. Das ist der Normalfall. Der Normalfall ist das geschlossene Herz, bestenfalls vielleicht das religiös gerührte Herz, aber oftmals eben auch das gespaltene Herz. Und nun muss dieser Ackerboden erst bearbeitet werden. Ein gutes Herz ist ein gut gemachtes Herz, ein von Jesus bearbeitetes Herz, ein von Jesus geändertes Herz, ein von Jesus gereinigter Ackerboden. Das allein ist ein gutes Herz. Und darum gehört zum guten Land das geschenkte Herz. Das ist das vierte Ackerfeld. Geschlossenes Herz, gerührtes Herz, gespaltenes Herz, geschenktes Herz. Das ist die vierte Ackerfläche. Die drei anderen Herzensböden, ja, die spiegeln durchaus natürliche Zustände wider. Dass ein Herzensboden hart ist, dass ein Herzensboden voller Steine ist und oberflächlich, dass ein Herzensboden vermischt ist mit giftigen Störsamen, das ist alles ganz natürlich. Aber dieser vierte Bodenzustand, das ist ein übernatürlicher Zustand. Ein gutes Herz ist ein gläubiges Herz. Ein Herz, das Jesus vertraut. Ein Herz, das Jesus auch bekennt. Ein Herz, das zu Jesus sagt, Herr, du weißt, dass ich in meiner persönlichen Wahrnehmung noch so viele Dinge immer wieder vor dich zu schieben drohen. Herr, du kennst mich mit meiner ganzen Inkonsequenz, die mich manchmal noch quält. Du kennst mich mit meinen Kompromissen, die ich mache, obwohl ich sie eigentlich nicht machen will. Du kennst mich mit den Sünden, die mir noch unterlaufen, obwohl sie mir hinterher gleich wieder leid tun. Herr, du kennst mich mit diesem ganzen Umgetriebensein, das manchmal mein Leben ausmacht. Aber Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und du weißt, dass mein Leben dir gehören soll und dass ich an dir hängen will und bei dir bleiben will, wie wir gleich singen werden. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Herr, du kennst mich und du weißt es. Und ich klammere mich an dich. Nur du kannst mich halten. Sehen Sie, so spricht das gute Herz, das gläubige Herz. Und ein solches Herz kann uns nur Gott schenken. Das ist das geschenkte Herz. Schon im Alten Testament hatte Gott das durch den Propheten Hesekiel ankündigen lassen, in einem bewegenden Vers, einem dramatischen Vers. Hesekiel 36, Vers 26, da sagt Gott, und ich will euch ein neues Herz schenken und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz, also dieses harte Herz, aus eurem Fleisch wegnehmen. Und ich will euch ein fleischernes Herz geben. Ein sensibles Herz, ein auf mich hörendes Herz, ein empfindsames Herz, ein gehorsames Herz, ein hörendes Herz. Das will ich euch geben. Und dann sagt Gott weiter, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten, dass sie danach tun. Solche Leute will ich aus euch machen. Ich will euch euer hartes, steinernes Herz herausoperieren und will euch stattdessen ein fleischernes, ein weiches, ein Gott gegenüber hörbereites Herz einpflanzen. Das ist die wichtigste Herztransplantation, die in unserem Leben passieren muss. Ein geschenktes Herz. Und dieses geschenkte Herz, das bringt dann Früchte. Es bringt Früchte, wie wir hier in Vers 15 sind, die das Wort hören, dass wir auf das Wort Gottes hören, dass uns das immer wichtiger wird, die das Wort behalten, dass wir das auch wirklich ernst nehmen, dass wir es uns zu Herzen nehmen und dem gehorsam sein wollen. Und dann steht hier, und bringen Frucht in Geduld. Frucht in Geduld. Und wissen Sie, was die erste Frucht ist, die aus dem geschenkten Herz erwächst? Das ist die Bekehrung. Das ist die erste Frucht, die dem geschenkten Herz gegeben wird. Eine echte Bekehrung. Aber mit der Bekehrung ist dann ja noch lange nicht Schluss. Hier steht, und bringen Frucht in Geduld. Das heißt, sie bleiben dran. Sie harren aus bei Jesus. Sie lernen auch im Alltag geduldig zu leben, mit ihm, treu ihm zu bleiben, auch wenn es schwer fällt. Sie bleiben dran. Sie werden ihrem Herrn immer mehr gehorsam. Sie bringen Frucht in Geduld. Und Frucht in Geduld, das bedeutet auch evangelistische Frucht in Geduld. Das heißt, sie lassen sich nun selbst in diesen Dienst rufen. Sie werden selbst zu Sämännern. Sie werden selbst zu Boten, die den Samen jetzt weiter streuen und andere Menschen damit zu erreichen versuchen. Auch das gehört zu dieser Frucht eines von Jesus geschenkten Herzens, dass es uns ein tiefes inneres Anliegen wird, dass auch andere Menschen ihn finden, ihn kennenlernen, dass sie gerettet werden von ihrer Verlorenheit, dass sie zu Bürgern des Himmels werden und ihren Status als Höllenkandidaten endgültig aufgeben. Und dann mit diesem letzten Vers, merken Sie, da kann das Gleichnis von vorne beginnen und bringen Frucht in Geduld. Und diese Leute, die Frucht bringen, Geduld, werden dann wieder zu Sämännern, die ausgehen zu säen den Samen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und der Samen fällt ins Herz und es gibt diese verschiedenen Reaktionen. Es ist ein wunderbarer Kreis, der sich hier schließt, und bringen Frucht in Geduld. Und wir wollen Frucht bringen in Geduld und nicht müde werden, das Wort des Herrn zu verkündigen. Und damit bleibt unter dem Strich am Ende die Frage, was ist dein Acker? Welcher dieser vier? Oder anders gefragt, welches Herz möchtest du haben? Ein geschlossenes Herz, wo der Same zertreten wird? Ein Herz, das Gott abblitzen lässt, abprallen lässt, wo der Glaube erst gar nicht entstehen kann? Oder willst du dich darauf beschränken, ein gerührtes Herz zu haben, dass du dir ab und zu mal eine religiöse Dosis gönnst, ab und zu mal einen Gottesdienst, ab und zu mal so eine kleine innere Erhebung? Und vielleicht willst du dich ja Jesus wirklich annähern. Vielleicht bist du ja kurzfristig an Jesus interessiert. Aber dann scheust du doch die Kosten und dann ist dir doch alles zu viel und zu ernst. Und ganz so soll's ja nun doch auch nicht sein. Oder willst du ein gespaltenes Herz haben? Ja, ein Herz, das echtes Interesse an Jesus hat. Ein Herz, das ihn schon ernst nehmen will. Aber das nicht nur ihn ernst nehmen will, sondern das noch das eine oder das andere genauso ernst nehmen will wie Jesus. Und du lässt das nebeneinander schiedlich friedlich in deinem Leben aufwachsen. Und du weigerst dich, bestimmte Dinge aus deinem Leben hinauszuwerfen. Du weigerst dich, dein Herz zu dekontaminieren. Du lässt diesen verseuchten Boden so, wie er ist, weil ja Jesus auch noch irgendwie mit dabei ist und auch noch mit sein Wort zur Lage vielleicht hier und da, wenn du die Bibel liest, dir zu geben scheint. Aber es gibt so viel Konkurrenz zu Jesus in deinem Herzen. Gespaltenes Herz. Oder willst du dieses geschenkte Herz haben? Dieses Herz, das Jesus gehört, weil er es dir ja schenkt. Dieses Herz, das aber dann bei dir eingepflanzt ist. Dieses Herz, das sein Wort gern aufnimmt. Dieses Herz, das sensibel genug ist, um zu wissen, mit wie viel Sünde es noch zu kämpfen hat. Aber dieses Herz, das auch Tag für Tag weiß, ich bin auf seine Vergebung angewiesen und ich darf ihn auch darum bitten. Ein geschenktes Herz, das Frucht bringt. Das Frucht bringt für Jesus und das Veränderung erfährt. Einen wetterfesten Glauben, eine echte Liebe, eine strahlende Freude und eine unzerstörbare Hoffnung. Das ist nicht immer an der Oberfläche. Das ist manchmal auch in den Winkeln unseres Herzens ganz schön verborgen. Da legt sich auch bei denen, die das geschenkte Herz haben, manchmal ganz schön die Sorge drüber. Und manchmal ganz schön der Zorn, der uns packen will. Und manchmal auch die Gleichgültigkeit, die uns müde macht. Das kann alles immer wieder versuchen, sich darüber zu legen. Aber wenn du dieses geschenkte Herz hast, dann darfst du dich darauf verlassen, dass Jesus seine Hand da dran behält. Und dass Jesus nicht müde wird, dein Herz zu reinigen, dein Herz sensibel zu machen, dein Herz zu bearbeiten und dein Herz auch immer wieder vor ihm zur Ruhe zu bringen und ihm Frieden zu schenken. Und deswegen schreibt ja Johannes einmal, wenn uns unser Herz verklagt Und auch dieses geschenkte Herz verklagt uns ja noch manchmal, wenn es uns piesackt und uns erinnert an unsere Schuld. So ist er doch größer als unser Herz, weil er es uns ja geschenkt hat. Und er gibt uns dann wieder seinen Frieden und die Zusage seiner Vergebung. Sicherlich kann man sagen, es steckt von allen vier Typen etwas in unserem Herzen drin. Aber das ist hier nicht gemeint. Das sagen diejenigen, die versuchen, sich aus der Entscheidungssituation dieses Gleichnisses herauszureden. Das sagen diejenigen, die die dramatische Entweder-Oder-Situation dieses Gleichnisses umgehen wollen. Und sie sagen, na ja, in jedem Herzen steckt von allem etwas. Das sind eben alles Anteile in einem Herzen. Aber so sagt es Jesus hier nicht. Jesus stellt dir die Frage, bist du A, B, C oder D? Und eigentlich ist es egal, ob du A, B oder C bist, weil dabei am Ende sowieso das Gleiche herauskommt. Der A, B oder C Boden bleibt verseucht, das Herz bleibt verloren, der Mensch bleibt am Ende ohne Gott und seinem Gericht hilflos ausgeliefert. Oder willst du D sein? Jesus ruft so nachhaltig, wer Ohren hat zu hören, der höre. Der höre mit seinem Verstand auf mein Wort, der höre mit seinem Willen auf mein Wort. Und zum Schluss, was muss einer tun, wenn er dieses geschenkte Herz haben will? Was muss einer tun, wenn er dieses geschenkte Herz für sich persönlich haben will? Er muss Jesus ernsthaft darum bitten. Um ein Geschenk kann ich nur bitten. Ich kann es mir nicht verdienen. Ich kann es mir nicht erarbeiten. Ich kann es mir nicht theologisch erschließen. Ich kann nur Jesus darum bitten, Herr, schenke mir dieses Herz von Vers 15 und bitte vergib mir den Zustand meines alten Herzens. Bitte vergib mir alle meine Halbheiten, vergib mir all mein Gespaltensein, vergib mir alle meine faulen Kompromisse, die ich mache, vergib mir alle meine Hartnäckigkeit, meinen harten Nacken gegenüber dir und deinem Werben um mein Vertrauen. Vergib mir das alles, Herr, und nimm mir dieses steinerne Herz raus und pflanzt du dafür dieses fleischerne Herz ein, das von dir kommt. Und so dürfen wir den Herrn bitten, in der Haltung, wie es uns der Wochenspruch auch gewissermaßen in den Mund legt, wo es heißt, wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Und wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit. Wir verlassen uns nicht darauf, dass wir etwas vorzuweisen hätten, Jesus, womit wir uns bei dir einkaufen könnten, sondern wir verlassen uns allein auf deine große Barmherzigkeit. Und Jesus verspricht, dass er diese Bitte erhören wird. Wenn du ihn um das Geschenk dieses Herzens bittest, er wird es erhören. Er hat gesagt, wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft bei Jesus, den wird aufgetan. Bitte ihn. Und dann lass dich einfach beschenken. So wie jener Konfirmand, mit dem ich jetzt schließe, auch der gehörte zu meiner allerersten Gemeinde auf diesem Dorf. Und eines Sonntags wollte ich den Konfirmanden klar machen, was es bedeutet, die Vergebung von Jesus geschenkt zu bekommen. Dass es ein Geschenk ist, was wir aber auch annehmen müssen. Und was er uns einfach in die Hand drücken will, in seiner großen Güte. Und dabei habe ich eine Anleihe bei Wilhelm Busch gemacht, dem Jugendpfarrer. Ich habe damals, gab es noch D-Mark und nicht Euro. Ich habe also einen 10-D-Mark-Schein mit auf die Kanzel genommen und habe den Konfirmanden gesagt, wer von euch will ihn haben? Wer von euch will ihn haben? Ihr kriegt ihn geschenkt, aber ihr müsst ihn euch abholen. Und die haben natürlich erstmal ganz schön erstaunt geguckt und dann ist so einer, so ein blonder kleiner Kerl, hat sich ein Herz genommen und ist nach vorn gekommen und hat dann sich gefreut, aber auch gestaunt, dass er den 10-Mark-Schein auch wirklich bekommen hat. Ist er da die 5, 6 Treppen zu der kleinen Kanzel hochgekrabbelt und ist dann freudestrahlend mit dem 10-Mark-Schein wieder in seine Bank zurückgegangen. Um deutlich zu machen, es ist geschenkt, es ist geschenkt. Und als sein Vater, der Gemeinde sehr kritisch gegenüberstand, der überhaupt dem Glauben sehr kritisch gegenüberstand, das hörte, wurde er zornig. Und er konnte es nicht fassen. Und er wollte seinen Sohn zwingen, den 10-Mark-Schein wieder zurückzugeben. Er sagt, du lässt dir nichts schenken von der Kirche. Und sehen Sie auch, das ist typisch für die Welt. So gierig sie ist, so wenig will sie sich beschenken lassen. Und schon gar nicht von Gott beschenken lassen. Aber es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg, an dieses fleischerne Herz heranzukommen, als den des Geschenks. Und wenn du dieses Geschenk hast, dann packt dich immer mehr der Wunsch, dass es noch viele andere auch bekommen mögen, dieses Geschenk. Und dieser Wunsch, der endet nicht mit unserer Evangelisationswoche. Darum setzen wir jetzt auch keinen Punkt, sondern einen Doppelpunkt. Die Evangelisation geht weiter. Sie hat eigentlich gerade erst begonnen. Amen.